Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Und hier sind wir wieder bei unserem Retail News Flash, nachdem wir uns, ja, Wolfgang und ich, ein Wöchlein Auszeit genommen haben. Wir waren ja dann beide in den Bergen. Ich auf einer Hochzeit eher und Wolfgang hier fit mit 11.000 Höhenmetern. Wolfgang, hast du einen Muskelkater? Oder
oh ja, ist wieder fit auf den Beinen? Also, ja, gar nicht mal so Muskelkater, aber meine Knie, die habe ich jetzt auch nicht gemerkt, besonders durch das Runtersteigen. Das weiß jeder, der mal so auf den Berg hochgegangen ist. Hoch klingt immer anstrengend, aber anstrengend, noch anstrengender finde ich, ist das Runterlaufen. Aber es war herrlich, tolles Wetter, tolle Blicke, tolle Natur gesehen in drei Ländern und einmal die Alpen überquert. Es war sehr schön.
Das glaube ich. Und jetzt wieder gut in Hamburg angekommen.
Genau. Jo.
Super. Ja, ich sitze hier auch heute in Roermond. Nach der Woche Urlaub wieder einige Termine hier auch bei uns in den Standorten. Heidi, du bist auch wieder zurück in Wien nach ein paar Tagen an den Kärntner Seen.
Vienna Calling, ja, ganz genau. Ich bin wieder da, hatte Family Time in Kärnten, war wunderschön und voller Enthusiasmus sitze ich im Büro.
Super, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die letzten zwei Wochen passiert ist und wir starten direkt mit Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, wir haben heute viele Meldungen über die deutschen und österreichischen Supermarktketten. Da ist einiges los. Und ich fange mal direkt an hier mit Rewe und Edeka, weil ich weiß auch nicht, ob das unter Gossip gehört oder ob das Verzweiflung ist, aber die beiden genannten haben sich entschlossen, ihre Öffnungszeiten anzupassen, also das Angebot ihrer Frischetheken mit dem Hinweis auf personelle Engpässe. Ich wusste eigentlich ehrlicherweise gar nicht, dass die Supermärkte auch personelle Engpässe haben, aber naja, wird das Angebot der Frischetheken, also der Bereich Fleisch, Wurst und Käse, eingeschränkt. Das heißt, teilweise kann man nur noch bis 13 Uhr an der Theke stehen oder es wird nur nachmittags geöffnet oder es liegt weniger in der Auslage, habe ich auch schon alles beobachtet. Ja, und wir Verbraucher gucken mal wieder in die Röhre, ne? Ich bin darüber nicht so erfreut, weil erstens haben die Supermärkte verdient wie nie zuvor in der Corona-Krise, haben auch viel investiert, muss man ja alles sagen, und das für die Mitarbeiter war das sicherlich auch eine super Anstrengung, überhaupt keine Frage. Aber jetzt auf einmal, wo es ein bisschen knapper wird, wollen Sie die Unterscheidung zum Discounter so ein bisschen aufheben und sagen, ja, wir verkaufen nur noch verpackte Wurst. Das immer mit dem Hinweis darauf, dass Sie nicht genügend Mitarbeiter haben. Also ich denke, dass das eher anders läuft, nämlich dass die Kunden reagiert haben, weil sie denken, meine Güte, warum sind die alle so teuer geworden? Und greifen dann deshalb zu Alternativprodukten, die verpackt sind. Aber die machen da jetzt so ihre eigene Geschichte raus und ich denke, die Supermärkte sind teilweise auch selber schuld. Sie haben den Hals nicht voll genug bekommen und jetzt meinen sie eben, dass sie auch das an der Stelle noch sozusagen das Angebot verkleinern könnten und uns nicht den gewohnten Service liefern können. Denn es kann ja nicht die Lösung sein, alles jetzt in Zukunft abgepackt zu verkaufen, ne?
Das ist ja, das ist enttäuschend.
Ja,
das ist mir in Österreich jetzt auch nicht so aufgefallen, aber es ist ja dann auch, dann gehst du einkaufen und weißt dann wieder nicht, so wie, ähnlich wie das Thema, wie wir auch letztens berichtet hatten, mit den Öffnungszeiten der Stores. Du gehst in den Supermarkt und weißt nicht, wann du dann aufs frische Angebot zugreifen kannst, weil die an dem Tag nur, weiß ich nicht, von 8 bis 10 das hatten, aber nicht um, 18 Uhr oder 17.30 Uhr, wenn du einkaufen gehst. Ne?
Genau.
Ist halt dann enttäuschend, in der Tat.
Jo. Ja, genau. Und bei den Discountern gibt es andere Tendenzen. Also Lidl hat jetzt diese Woche gemeldet, dass sie wegen der Inflation viele Waren aus dem Sortiment nehmen. Der Discounter-Gigant will das Non-Food-Angebot drastisch reduzieren. Das heißt, solche Dinge wie Werkzeuge, Kleidung, Fernseher, all das könnte man bei Lidl demnächst nicht mehr in dem Umfang finden, wie es in der Vergangenheit war, oder sogar gar nicht mehr. Der Anteil am Umsatz durch die ehemals sehr profitablen Non-Food-Produkte sollte eigentlich auf 15% steigen. Das war ja auch in der Corona-Krise natürlich auch für teilweise die Kunden die einzige Möglichkeit, Dinge irgendwo noch einzukaufen. Aber auch hier, Kundenverhalten hat sich verändert, die anderen Geschäfte sind wieder auf und jetzt ist der Umsatz auf unter 10% gelandet mit diesen Non-Food-Artikeln, wo er übrigens und by the way auch früher immer lag. Aber jetzt wird eben gesagt, ja, aufgrund der sinkenden Nachfrage und der Inflation und Logistikprobleme müssen wir jetzt die Dinge aus dem Sortiment nehmen. Also hat man jetzt hier für das nächste Geschäftsjahr schon deutlich weniger eingekauft dafür. Aldi hat ähnliche Aufgabenstellung und kämpft auch mit Problemen im Non-Food-Bereich. Und hat auch dort sozusagen mit dem Hinweis auf Zulieferprobleme aus Asien die Einkaufsmenge deutlich reduziert und das Angebot für die Kunden deutlich zurückgenommen. Und auch hier soll der Umsatz auf deutlich unter Werte gegangen sein, die man früher damit gemacht hat. Ja, also beide Lidl und Aldi müssen sich anpassen an die derzeitige Lage. Das ist klar, dagegen spricht auch gar nichts. Aber ich finde, der wahre Grund wird auch wie bei Edeka und Rewe wieder verschleiert, nämlich, dass die Kunden sparen müssen und die Lebensmittler sagen so, wir wollen aber nach wie vor Geld verdienen, also kürzen wir die Sortimente, mit denen sie früher ja auch zurechtgekommen sind. Ich denke, da fehlt auch so ein bisschen wieder der Preiswettbewerb, damit das vielleicht in eine bessere Balance kommt. Ne? Ja, dann von einem anderen Unternehmen, was nicht im Lebensmittelbereich tätig ist, aber die Drogeriemärkte, die DM, die haben hier mal sich ordentlich was einfallen lassen in der Verknüpfung von digitaler und realer Welt. Denn bis zu 700 DM-Märkte erhalten einen neuen Service. Ab sofort können Kunden und Kundinnen in den DM-Märkten ihre Online-Bestellung unkompliziert an einer DM-Abholstation abholen. Das habe ich selber gesehen. Die sind häufig im Schaufenster des Unternehmens angebracht, sodass man also 24/7 da rankommt. Und damit hat man eine sehr enge Verknüpfung sozusagen der Bestellung vielleicht zu Hause, Vorbestellung im Store und kann das dann später dort abholen. Ja. Teilweise kann man das, sind die Abholstationen noch im Laden, da kann man das also quasi während der Öffnungszeiten abholen. Aber wie gesagt, ich habe das auch schon gesehen, dass DM das ausweitet auf 24/7 mit dem Zugang von außen, je nachdem, an welchem Standort man vertreten ist. Ja, das finde ich eine ganz gute Idee und man hat in diesem Zusammenhang auch die App sozusagen überarbeitet, ne? Damit generiert man einen Abholcode, Fach geht auf, man holt es raus, so wie man das von DHL-Fächern oder Amazon-Fächern ebenfalls kennt. Und das ist praktisch. Produkte, ja, und die Produkte liegen innerhalb von 3 Stunden bereit in diesem Abholfach. Also finde ich eine ganz gute Lösung. Ne? Und ein kleiner Seitenhieb hier auf die Supermärkte. Also DM hat sein Angebot nicht verkleinert und DM hat hier eine sinnvolle Verknüpfung von digital und nicht digital gemacht. Das finde ich gut. Die haben ihr Geld dort investiert und ich denke mal, das werden die Kunden denen auch danken.
Ja. Auf jeden Fall. Finde ich bei Supermärkten auch praktisch. So kleine Kühlfächer, wo man sich dann auch seine Sachen dann zusammen suchen kann auf einer App und dann abholen kann. Wenn nichts nervt mehr, dann wenn man irgendwelche Gewürze oder ähnliche Sachen dann im Supermarkt nicht findet. angenehmer, ja, sich dann das in der App mit einer Suchfunktion rauszusuchen, ja, und dann abzuholen, genau, und nicht an der Kasse zu stehen.
Ja. Ja, und dann habe ich hier noch eine Meldung, die hat nichts mit Supermarkt zu tun, finde ich auch ein bisschen überraschend, ehrlicherweise. Ihr kennt sicherlich die legendäre britische Fashion-Brand Ted Baker. Außergewöhnliche Modesachen, ne? Sehr tragbar sicherlich, aber sehr britisch auch, ne? Muss man auch sagen. Die ist jetzt verkauft worden. Und zwar für 211 Millionen Pfund an die Authentic Brands Group. Über die haben wir auch schon mal berichtet, weil die haben in den letzten Jahren unglaublich Marken dazu gekauft. Zu denen gehören so Marken wie Reebok, Forever 21, David Beckham, Brooks Brothers, Nautica, Eddie Bauer, Juicy Couture. Also denen gehören 50 Consumer- und Entertainment-Brands. Sie betreiben heute über 8.500 Geschäfte und Shop-in-Shops und machen einen Umsatz von rund 21 Milliarden mit diesen ganzen Produkten innerhalb ihrer Gruppe. Und die sehen großes Potenzial, Ted Baker in die USA zu bringen und dort als Marke in ihrem Netzwerk weiter zu verkaufen. Ja, da bin ich gespannt, ob das gelingt, weil ihr kennt ja auch Ted Baker. Ob das den amerikanischen Geschmack so richtig trifft, we will see, würde der Engländer sagen.
Ne? Definitely. Ja, ich finde die Stores, ich habe jetzt selbst keinen Kunde da, aber so die Stores sind eigentlich mal recht schön ausgebaut, finde ich. Und ja, man darf gespannt sein. Wir berichten weiter und dann bleiben wir gleich hier im Fashion-Bereich. Genau, und zwar fand ich diesen Mode-Aktien-Index auch mal spannend anzusehen. Dieser hat sich nämlich um 1,2% stärker entwickelt als auch der DAX zuletzt. Der ist nämlich nur um 0,9% gewachsen. Und da verzeichnen eben die Modeaktien bei zwei Dritteln der gelisteten Aktien in dieser Kategorie Kursgewinne. Und dabei ist der wichtigste Grund unter anderem, dass das Schreckgespenst der Inflation nach den jüngsten Zahlen auch an Bedrohung verloren hat und die Anleger sich auch wieder an die Aktien rantrauen, wovon dann natürlich auch die Modeaktien profitieren. Dabei ist der größte Gewinner, größter unter Anführungszeichen, diese Woche Esprit. Der Preis des Papiers ist hier nämlich um ein Drittel auf sage und schreibe 20 Cent gestiegen. Ein Grund zur Euphorie ist das dann aber eben eher nicht, weil die Esprit-Aktie ja auch seit langem eher auf Abwärtsfahrt ist und eher zum Penny-Stock verkommen ist. Und seit Wochen versucht hier der CEO William Park mit Interviews in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftsmagazinen hier auch für gute Stimmung zu sorgen. Ob das jetzt aber dann der Grund ist, dass die Aktie jetzt eben gestiegen ist, kann man es auch nicht so ganz genau sagen. Wenn man sich dann aber, sag ich mal, die Übersicht anschaut, die auch der Textilwirtschaft zu entnehmen ist oder auch natürlich anderen, Ressourcen und Quellen, sieht man hier dann dicht gefolgt auf Esprit die Abercrombie & Fitch Aktie, die in der 32. Woche beispielsweise um 8% gestiegen ist. Und LPP, der polnische Modekonzern, wo unter anderem auch Reserve dazugehört, um 7,9% die Woche. PVH, also Tommy Hilfiger und Calvin Klein um 4,7%. Doc Martens um 3,3%, etc., etc. Hat Esprit, wie gesagt, dann da den größten Sprung die Woche gemacht. Und fand ich spannend, das mal dem DAX gegenüberzustellen. Wir bleiben bei positiven Kennzahlen. Und zwar hat auch nach einigen Berichten schon in den letzten Wochen auch das Schweizer Laufschuhunternehmen ON Rekordquartalsumsätze zu berichten. Wir hatten ja auch von deren Börsengang berichtet vor einiger Zeit. Die sind ja jetzt an der New Yorker Börse gelistet. Und jetzt hat auch das zweite Quartal ist jetzt in den Büchern eingetragen. Die Nettoerlöse in den 3 Monaten bis zum 30. Juni 2022 lagen bei 291,7 Millionen Schweizer Franken. Das sind rund 303 Millionen Euro. Und das entspricht einem Plus von 66,6%. Das bereinigte EBITDA stieg dabei von 27,4 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum um 14,7%, also dann eben auf 31,4 Millionen Franken. Und so hat der Konzern im ersten Halbjahr, so auch erstmal in einem Monat, und das war dann nämlich im Juni, einen Nettoumsatz von über 100 Millionen Franken erzielen können, womit dann im Halbjahr unterm Strich die 0,5 Milliarde geknackt wurde. Um ganz genau zu sein, nämlich 527,3 Millionen Franken, was sage und schreibe einem Plus von 67,2% entspricht.
Ja, das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Marke. Wir hatten ja auch schon darüber berichtet. Ne, Produktinnovation, schwer angesagt, sieht man überall, auch in den Bergen gibt es entsprechende Schuhwerk mittlerweile und Bekleidung ja auch. Und das ist sehr begehrt, die Marke.
Ja, auf jeden Fall. Die Zahlen sprechen dafür. Was natürlich auch spannend noch ist anzuschauen, das bereinigte EBITDA sank dennoch um 0,4% auf 47,1 Millionen Franken. Man begründet das auch dadurch, dass das erste Halbjahr noch von Herausforderungen auch in der Lieferkette geprägt gewesen ist. Man geht jetzt davon aus, dass man im zweiten Halbjahr die Luftfracht wieder etwas herunterfahren kann. Man muss aber punktuell, wird man halt nicht darum herumkommen, immer noch bestimmte Strecken dann zu fliegen, was sich im dritten Quartal auch noch negativ auf die Bruttogewinnmarge auswirken dürfte. Nichtsdestotrotz erhöht man die Prognose für das gesamte Jahr und man geht dann davon aus, dass bis Ende 2022 ein Nettoumsatz von 1,1 Milliarden Franken erzielt wird, was dann insgesamt einem Wachstum von 52% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und dann soll das bereinigte EBITDA auf 145 Millionen Franken wachsen.
Aber ich glaube sowieso, dass die ganzen Sportfirmen, wenn man sich die Zahlen anguckt, die waren in den Corona-Zeiten sehr erfolgreich. Also jetzt mal Peloton ausgenommen, da ist ja irgendwas schiefgegangen. Aber die anderen haben doch sehr stark davon profitiert, dass die Menschen sich mehr bewegt haben, dass ein anderer Bekleidungsstil auch sich etabliert hat. Ne, alles ein bisschen sportlicher und auch die Consumer Brands, so wie H&M, ja sehr stark in den Sportbereich gehen. Die haben ja auch diese Woche ihre neue Sportmarke Move mit Jane Fonda als Celebrity gestartet und die Auswahl deutlich, deutlich erhöht in den Stores und im Online-Shop. Also das spricht alles dafür, dass Sport sozusagen ein Wachstumsmarkt ist.
Auch eine weitere erfolgreiche Marke, jetzt nicht so ganz im Sportsektor, hat auch für News gesorgt die letzte Woche. Nicht ganz so positive, Heidi. Was war denn da los?
Ja, Anna, und zwar hat uns die Nachricht vom Tod von Issey Miyake erreicht. Es ist ja dieser japanische Modekünstler, der jetzt nicht nur Mode gemacht hat, der Humanist war und natürlich auch Purist, 1938 in Hiroshima geboren. Der ist am 5. August verstorben. Von seinem Tod bleibt noch sehr viel, also von seinem Werk bleibt noch sehr viel, nämlich es ist Basis für viele Fashion-Designer auf der ganzen Welt. Miyake war ja Absolvent einer der besten privaten Kunsthochschulen Japans, der Tama Art Universität oder auch Tamabi genannt. Sein Antrieb war seine Neugier. Er war nie ein Mann von vielen Worten, betrieb kaum Storytelling, hat aber seine Innovationen, ein Resultat harter Arbeit, nicht einfach ein Wort besprechen lassen. Er war quasi ein Künstler, Architekt, das merkt man bei seinen Kreationen. Seine Silhouetten waren auch nie statisch, die Bewegung war immer Teil eines Prozesses. Er hat aber auch wie kaum ein anderer den Dialog zwischen Ost und West geprägt, hat östliche Vorliebe für flache Formen, die am Körper dreidimensional werden, in die westliche Kleidung also übersetzt. Also auch bei den Anzügen zum Beispiel, die wurden neu überdacht. Er hat daraus oftmals Satellitenkollektionen als eigene Marken herausgebracht. Man kennt das ganz bestimmt, Bau, das sind diese Taschen, die aus Dreiecken bestehen, meistens einfarbig oder Blitz, also Falten bitte, also alles in Falten, die eben dann quasi Kunstwerke am Körper waren. Sein Credo war, der Schöpfer ist nicht derjenige, der im Mittelpunkt stehen sollte, sondern der Träger. Einer, der von uns gegangen ist und ein großes Vermächtnis hinterlassen hat. Und ja, man wird sehen, ob es jemanden gibt, der und wer das sein wird, der auch weiterhin dieses Erbe antritt und was er daraus macht. Ja, und auch natürlich war Miyakes Werk nachhaltig. Die Nachhaltigkeit war natürlich auch immer ein Thema. Und ich habe zum Thema Nachhaltigkeit noch zu den Supermärkten von vorhin etwas zu sagen, also eine neue Meldung gefunden, und zwar Spar. Die haben jetzt sich dazu entschlossen, die Außenbeleuchtung, also es wird überall gespart, Wolfgang, du hast das eh schon gesagt, und das sehe ich auch so, wie du vorher deine Ankündigungen gemacht hast. Diese Erfahrungen konnte ich hier im Umfeld in Wien im ersten Bezirk auch machen. Sparen an allen Ecken und Enden. Außenbeleuchtung ist jetzt dran bei Spar- und Eurospar-Märkten. Die haben jetzt nur mehr 30 Minuten vor nach der Öffnung. Bei Interspar wird es halt und Maximarkt wird es 60 Minuten sein, wo Logos und Außenbeleuchtung eingeschalten sind, aber auch nur dann, wenn nicht genug Tageslicht vorhanden ist. Bei 800 Sparmärkten sollte es eine Einsparung von rund 800 Megawattstunden bringen. Sensibel waren wir aber schon, also immer bei Spar, bei den Neueröffnungen und Umbauten, also seit 2011 hat man versucht, mit LED-Beleuchtung, die von österreichischen Herstellern produziert wurden, schon dagegen zu wirken, also und Lichtsensoren für die Justierung der Helligkeit in Zusammenhang mit dem Tageslicht zu schalten. Also man war immer bedacht schon seit vielen Jahren, seit über 10. Aber jetzt macht man das halt wirklich am Punkt. Aufgedreht wird nur während der Marktöffnungszeiten, also auf 100% danach und davor, also beim Einräumen und am Abend auf ein Drittel reduziert. In der Nacht hat man dann nur mehr Fluchtwegsbeleuchtung sowie natürlich ein Grundlicht bei der Kassazone, eben aus Sicherheitsgründen. Und ja, man wird sehen, wohin die Reise dann weitergeht und wie sich das jetzt auch auf andere Marken auswirken wird.
Schauen wir, was in unserer nächsten Kategorie so passiert ist.
Neueröffnungen und neue Formate.
Ja, und ein anderer Lebensmittelhändler hat mit einem neuen Konzept für Österreich auch für Meldungen gesorgt, und zwar Billa in dem Falle. Billa Vertical Farming. Als erster Lebensmitteleinzelhändler wird jetzt bei Billa Plus ein Markt in der Wienerbergstraße 27 im 10. Wiener Gemeindebezirk dieses Vertical Farming probiert. Also der Test geht rund 5 Monate. Das ist eine Kooperation mit dem israelischen Agrartechnikunternehmen Vertical Field. Gibt es ja schon seit 2006 und hat rund 500 Umsetzungen weltweit erfolgreich im Portfolio. Es handelt sich hier um einen Container, da werden, also man muss sich das vorstellen, Container links und rechts an den Wänden werden die Pflanzen eingefügt und wachsen dort, Entschuldigung. Und in einem Monat können dadurch so rund 2.000 bis 3.000 Einheiten produziert werden. Die Pflanzen werden am Anfang, ja, man wird halt das nehmen, was halt gut gefragt ist, wie Basilikum, Petersilie, Koriander, Salat. Das kommt mit der Erde und man kann das dann auch wieder einpflanzen zu Hause. Es gibt aber keine Selbstbedienung, sondern da ist eine Gärtnerin, die dafür schaut. Natürlich, es geht ja auch Sauberkeit etc., also dass da nicht jeder reingehen kann. Aber das wird dann im Markt, im Billa Plus Markt unter dem Label Vertical Field präsentiert werden. Was ist das Besondere an dem? Also in einem dicht besiedelten Gebiet gibt es halt jetzt Erträge auf kleinster Fläche und natürlich in nächster Nähe. Das Ganze ist ganzjährig. Klimafreundliche Effekte sind enorm, sagt Billa-Vertriebsdirektor Scharnitz. So soll 90% weniger Wasser verbraucht werden, 50% weniger CO2-Ausstoß, 30-mal weniger Fläche und beim Bodenanbau. Das Ganze funktioniert jetzt mit LED-Lampen, Klimasteuerung und eigene Wasser- und Nährstoffversorgung. Ja, also das ist jetzt einmal der Test. Ein zweiter soll noch in diesem Jahr an anderer Stelle sein und wird man mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt. Und vielleicht ist es dann etwas für die nächsten Jahre, wo man dann natürlich sein Gemüse und seine Kräuter direkt an Ort und Stelle hat. Anna, du hast ja auch das schon in Deutschland gesehen, beziehungsweise davon gehört, dass das schon viel früher in Deutschland vorhanden war.
Umgesetzt wurde. Ja, genau, das ist was Ähnliches. So wie ich das jetzt von dir verstanden habe, ist es ja hier wirklich in Wien dann, muss ich mir dann auch mal anschauen, wenn das dann umgesetzt ist, ein Container, in den man reingehen kann. Nein. In Deutschland war das, achso, nicht.
Also, die Gärtnerin schon, aber der Kunde nicht. Also, der Kunde geht nicht hinein, aber ja. Die Gärtnerin natürlich, die das Ganze betreibt, die ist die Herrin über den Container.
Alles klar. Hm. Nee, in Deutschland ist das ein bisschen anders in den Edeka-Filialen. Und zwar wurde hier zusammengearbeitet Edeka und das Berliner Startup Infarm. Das ist, sage ich mal, ja Urban Farming oder Vertical Farming auch genannt. Und zwar stehen dann da wie solche Kühlschränke. Also es schaut dann auch aus wie, sage ich mal, so ein größerer Getränkekühlschrank. Und statt Eistee oder Bier sind dann da verschiedene Salate und Kräuter dann drinnen. Und die kann sich der Kunde dann schon auch selbst rausnehmen oder rauszupfen. Und hat dann da auch immer sein frisches Angebot. Also in Gewächsschränken wird dann mit vertikal angeordneten Pflanzenflächen direkt im Supermarkt Kräuter und Salate angebaut. Also die wachsen da auch wirklich. Und das ermöglicht dann eben transparent über den Lebensmittelursprung und erlaubt dem Kunden auch die von ihm gewünschten Produkte direkt vor Ort zu ernten sozusagen. Also da ist der Kunde dann selbst der Gärtner in der Hinsicht.
Hm. Ja, ich glaube, ich habe das gesehen in Düsseldorf bei Edeka zur Heide. Also dieses preisgekrönte Konzept, dort gibt es das. Eine weitere Meldung, Wolfgang hat es vorher schon angekündigt, Bewegung und Sport und neue Kollaborationen, H&M Move, das war auch eine Meldung von den vergangenen Tagen, H&M Move mit Jane Fonda. Ganz spannend, weil ich meine, Jane Fonda, 40 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Workout-Videos, ich kann mich noch gut erinnern, wie da Jane Fonda mit ihrem Glitzer-Outfit davor geturnt hat. Das war sehr spannend. Und nun.
Das war der Beginn dieser Aerobic-Zeit. Genau, so nannte man das ja früher. Ne?
Mhm. Aerobic mit Stirnband und dann so Leggings und alles in so Zuckerfarben und Pink und Violett. Also die meisten können sich sicher noch an diese Zeit erinnern. Und Jane Fonda hat sich sehr gut gehalten. Also die Schauspielerin, Oscar-prämierte Schauspielerin, Aktivistin, Fitness-Ikone, die ja natürlich alles tut, um Menschen zum Sport zu motivieren. Die wurde jetzt mit für die Einführungskampagne von H&M Move gemeinsam mit Jacqueline Knight zur Botschafterin der neuen Move-Wehrlinie von H&M. Was ist jetzt dieses H&M Move oder diese Movement-Brand? Der GM von H&M Move, Simon Brown, hat in einer Pressemeldung verlautbart: Wir sind hier, um Bewegung zu feiern und die Welt zur Bewegung einzuladen. Hemmnisse für Sport zu beseitigen steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen, angefangen bei der Demokratisierung von Sportbekleidung. Also es geht um Bewegung, es geht darum, die Leute hinauszubringen. Und das tut man mit dieser ersten Kollektion, die jetzt die wichtigsten Sports Essentials hat. Darunter natürlich Oberteile, Leggings, Jacken, Jogginghosen, alles fürs Training und für den Laufsport entwickelt. Und muss man sich anschauen. Also das, was man sieht, also ich finde das ganz toll, wie das ausschaut. Man hat ja auch natürlich Jane Fonda gefragt, was H&M Move von ihr lernen kann, weil die ist ja mit 40 Jahre später noch immer so in Form und noch immer so beweglich. Und sie hat gesagt, glaubwürdig zu sein, authentisch, hartnäckig und vor allem Spaß zu haben. Und da muss ich sagen, finde ich total sympathisch, total schön und ja, also Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das Credo der nächsten Wochen und Monate.
Ja. Auf jeden Fall.
Ich schließe auf.
In meiner Sportlade. Das ist wieder gefährlich für mich, wenn die da mit coolen Kollektionen rauskommen. Und,
schaut toll aus.
Fitness-Outfits. Ne?
Schaut toll aus.
Was, ja. Was aber Demokratisierung der Sportbekleidung heißen soll, habe ich noch nicht ganz gecheckt.
Ja, damit soll gemeint sein, dass man nicht nur teure Brands kaufen muss, ne? Genau. Sondern dass man tolle Bekleidung, tolles Design eben auch für jedermann bekommt.
Ja, sehr gut. Von der Demokratisierung der günstigeren Sportbekleidung dann wieder hier ein bisschen in die Luxusmeile meinerseits. Und zwar darf man ja diese Urlaubsorte, an denen auch sehr viel Retail passiert, nicht unterschätzen. Ich meine, gerade auch im Sommer sehen wir ja diese ganzen Luxus-Pop-ups auch an den diversen Travel Destinations auch aufpoppen. Und haben wir da auch was zu berichten. Die Düsseldorfer Meyer-Potz-Gruppe, die auch bereits auf Sylt und in Kitzbühel sich bewährt hat, ist jetzt auch am Tegernsee mit einem Shop. Und zwar hat dort Michael Meyer einen Store in einem exklusiven Ambiente eröffnet, nämlich auf 180 Quadratmetern. Liegt der neue Store da direkt am See und auch hochwertig ausgestattet. Das Design des Stores fügt sich dann nämlich perfekt in die Landschaft ein und das Wohlfühlen soll da auch im Vordergrund stehen. Michael Meyer sagt, wir haben ein einmaliges Portfolio an Luxusmarken für den Standort Tegernsee kreiert, gepaart dem Hospitality-Konzept, welches man sonst ausschließlich in Luxushotel findet. Also das ist dann ein Multi-Brand, Luxury-Multi-Brand Store dann da am Tegernsee. Und die Meyer-Potz-Gruppe betreibt in Deutschland und Österreich mit 150 Mitarbeitern 24 Stores. Und zwar an den Standorten Sylt, Kitzbühel, Hamm, Kleve, Hameln und Bochum. Und von den Läden in Deutschland befinden sich dabei 9 auf Sylt. Dort betreibt das Unternehmen neben den Multi-Brand-Konzepten auch Franchise-Stores, unter anderem auch von Bottega Veneta, Tod's, Frauenschuh, Marco Polo und Mark Kane. Und außerdem ist die Meyer-Potz-Gruppe auch seit Anfang des Jahres mit Hotelshops in Lanserhof Lanz und ab Mai auch im neuen Lanserhof auf Sylt vertreten. Liest man jetzt auch irgendwie mehr, dass da auch so, sag ich mal, Fashion-Kooperationen mit Hotels dann auch passieren. Fand ich auch sehr spannend. Und des Weiteren zeichnet sich Michael Mayer auch als exklusiver Partner von Brunello Cucinelli für die Retail-Stores in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Düsseldorf verantwortlich. Ja, mal spannend zu sehen, wer da so hinter den ganzen Retail-Stores steckt eigentlich. Naja, wir jumpen von den Offline-Retail-Stores sozusagen in unsere nächste Kategorie. Neues aus dem Metaverse. Und zwar macht hier die Marke Gucci auch wieder von sich reden. Die kooperiert nämlich mit Miley Cyrus. Und zwar die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin und auch das neue Gesicht der Gucci-Kampagne des Parfums Flora übernimmt in Gucci Town auf der Plattform Roblox die Welt eigentlich, also die Gucci-Welt. Ja. Also die Gucci Town wurde ja in Zusammenarbeit mit dem Spieleentwicklerstudio The Gang ins Leben gerufen und hat das virtuelle Ziel, die Marke für die wachsende Gucci-Community aufzubauen und auch einen Raum für gemeinsame kreative Erfahrungen zu schaffen und ja auch die Community da eben in dieser Welt zusammenzuführen. Der Avatar von Miley Cyrus übernimmt dann in dieser virtuellen Welt diverse Aktivitäten, unter anderem Schatzsuchen, Spiele und auch interaktive Lernerfahrungen in Form von Schnitzeljagden zum Beispiel. Und man hat auch die Möglichkeit, digitale Selfies mit dem Celebrity-Avatar zu schießen. An anderer Stelle können dann die Benutzer den Duft auch im virtuellen Gucci-Store entdecken. Dieser ist dann von den physischen Flora-Pop-Up-Location inspiriert. Und man kann dann eben diesen digitalen Duftflakon als tragbaren Rucksack in der gesamten Metaverse-Welt erwerben, ne? Da merkt man dann auch schon, dass die Welt, diese Metaverse-Welt ans Limit gerät, ne? Weil riechen kann man jetzt noch nicht, ne? Was macht man dann, wenn man so ein neues Parfum einführt? Ja, man macht halt einfach einen Rucksack draus, ne? Dann kann man das vielleicht dann auch virtuell riechen sozusagen.
Was wir jetzt natürlich auch schon vor einiger Zeit, also sprich vor über einem Monat, an Meldung gebracht haben, war ja, für Gucci war das erste Mal. Vor einem Monat hat ja Givenchy Beauty House auch auf Roblox für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit diesem Palazzo, mit diesem Garten, mit allem, also kann man ja auch gerne nachhören. Und eben an einem Ort, in dem die Schönheit keine Grenzen gesetzt sind und die Spieler, die auf Roblox sind, es sind ja rund 50 Millionen oder inzwischen schon mehr, die können sich jetzt dadurch mit diesen Beauty-Firmen durch ihren Avatar voll und ganz ausdrücken. Also jetzt mit Duft, mit dem Rucksack bei Gucci und sonst halt natürlich auch mit dekorativer Kosmetik. Also da wird noch vieles kommen und viel Interessantes zu hören sein, meiner Meinung nach.
Ja, das finde ich auch spannend. Das Interessante ist halt nur bei Beauty-Produkten, einen Lippenstift kannst du dann vielleicht einen Avatar dann irgendwie noch drauf packen, ne? Aber mit dem Parfum ist es dann ein bisschen schwieriger. Deswegen fand ich es lustig, dass sie dann eben so einen Rucksack einfach draus gebastelt haben. Aber ja, dann weiß man zumindest, was man auch hat. Also man kann auch Parfums erwerben in the Metaverse.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und ich glaube, the sky is the limit.
Exactly.
Ja.
Aber irgendwann wird aus unseren Rechnern noch ein Duft erzeugt herauskommen.
Natürlich.
Ja.
Natürlich.
In der Zukunft, ne?
Ja, wir leben das noch. Also ja, es gibt aber neben den Düften gibt es aber noch eine andere Kooperation, über die wir heute berichten können. Und zwar Timberland und Fortnite. Da haben die Schuhdesigner von Timberland, das ist eine Brand der VF-Kooperation, zu der auch Supreme, Kipling, The North Face und andere gehören. Die haben sich mit einem Powerhouse-Team von digitalen Kreativen zusammengetan, um eben für Fortnite ein etwas Tolles zu kreieren. Und zwar drei Teams waren da, also eins Construct, dann Timberland und Concept, haben eine Welt entwickelt ohne Limits. Das Spannende war, jedem Team wurde jemand zur Seite gestellt, der hat jetzt Kreativität nicht als Stärke gehabt, also eher unkreativ in dem Falle. Und was war der Outcome? Ja, also das waren so überdimensionale Boots, die es zu erklimmen gilt und total unterschiedliche Möglichkeiten, um da in der Fortnite-Welt einzutreten. Wir werden den Mapcode dazu wieder verlinken.
Gut. Super. Können wir auch ein bisschen klettern gehen und schauen, wie viele Höhenmeter wir machen, ob wir auch auf 10.000 kommen.
Die wollen ganz genau.
Super. Und zuletzt stellen wir uns wieder die Frage:
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Und zwar ziemlich heiß und Bayer, die jetzt die letzten zwei Wochen und Tage auch wieder köstlich unterhalten, mit wieder ein paar Mode-Highlights. Und das ist zwar interessant, was sich die Marken da trauen, beziehungsweise ja auch machen, weil es gibt ja sicher auch dann Abnehmer dafür. Und zwar hat hier unter anderem Balenciaga neue Ohrringe kreiert. Neue Ohrringe in Form eines einfachen Schuhbandes. Ne? Das heißt, man hat da dann einfach ein Schuhband in Form einer Masche auf dem Ohr. Das Ganze kostet dann 261 US-Dollar. Mode-Highlight ist jetzt keins. ich tue mir dann einfach irgendein altes Schnürband oder selbst dann ans Ohr kleben, wenn das jetzt der neueste Trend ist.
Klasse finde ich auch den Preis, 261 US-Dollar. Wie kommt man auf 261?
Ich wäre dafür das Pricing verantwortlich.
Wie verkaufe ich meine Kunden für dumm? Aber ja, Entschuldigung.
Nee, es sieht auch wirklich herrlich aus. Also kann man auf der heißen und bei die Instagram-Seite sehen, beziehungsweise wir werden ja auch wieder Fotos posten und die Links dann zu dem, was wir berichten. Was ich auch lustig fand, ist die neue Kooperation zwischen Adidas und Stella McCartney. Wo Heisman und Byatt hier auch darauf hinweist, Kanye sollte diese neuen Slippers von Stella McCartney / Adidas lieber nicht zu Gesicht bekommen, weil wir wissen nicht, wie er sich dann wieder aufregt. Es gab ja dann, letztens hatten wir auch berichtet, sehr ähnliche Slippers von Adidas, wo Kanye sich ja wirklich entrüstet hat, dass Designern Adidas Kanye Slippers so ähnlich sind. Es ist spannend und wir schauen, ob da wieder irgendwie ein Kanye Eklat kommt zu den Stella McCartney Batschen. Adiletten.
Ich habe auch sehr spannende und eigenwillige Limited Edition von Sneakers gefunden. Und zwar die sogenannten Heinekicks. Ja, eine Kooperation von Heineken und dem Schuhdesigner Dominic Ciambrone. Er ist ja der CEO und Founder of the Shoe Surgeon. Wenn man auf diese Webseite schaut, da sieht man dann Kollaborationen mit Dior, Nike, Birkenstock. Also das sind Schuhe, Designs um 6.000 Euro aufwärts, also mit Exotikleder etc. Also ganz hochwertige und ganz kreative, wertige Umsetzungen. Nun wurde präsentiert eine streng limitierte Sneaker-Collection mit lediglich 32, also fragt man auch, warum 32, Stück, wovon 7 Stück nun in Singapur verkauft werden und die restlichen 25 Stück sind für die übrige Welt gedacht. Bei den sogenannten Heinekeks werden mit Hilfe eines speziellen Verfahrens mit einer chirurgischen Spritze, also deswegen wahrscheinlich der Shoe Surgeon, chirurgische Spritze Heineken Silberbier in die Schule, in die Sohle initiiert. Und ein weiteres Detail für Bierliebhaber ist ein herausnehmbarer Flaschenöffner, der in der Zunge eingearbeitet ist. Also für Bierliebhaber ein Must-Have. Also ich lasse das bitte aus.
Ja, ja. Das gibt es dann auch einen Strohhalm zum Trinken des Biers, oder? Das ist dann da drinnen und ja.
Nein, du kannst auf Bier gehen, Anna. Du schwebst auf Bier dahin.
Man schwebt auf Bier sozusagen. Wahnsinn. Ja,
das kannst du auch in jeder irischen Großstadt am Samstagabend auf Bier dahin schweben. Aber ja. Naja, gut, aber wahrscheinlich kriegen sie dafür auch eine ganze Menge Klicks und Aufmerksamkeit.
Ja,
je ausgefallener, desto werbewirksamer, denkt man ja manchmal, ne? Aber
sowieso.
Gut.
Sowieso, ja.
Ja. So, und ich mache zum Abschluss, habe ich hier noch eine Meldung. Und das ist ja das Schöne, ne? Wir haben mit Rewe angefangen, wir hören mit Rewe auf. In diesem Falle ist es jetzt hier die Frage, ist das geschmacklos oder nicht? Rewe verkauft in einigen ostdeutschen Filialen Dosensuppen oder Essen in dem Falle. Das ist eine NVA-Feldsuppe. NVA ist die Nationale Volksarmee. Da haben die sozusagen auf der Dose auch entsprechende oder auf den Konserven entsprechende Bilder und Bemalung und Ehrenkranz, Hammer und Zirkel abgebildet von der DDR. Rewe sagt dann, ja, das wollten die Kunden haben. Ich finde, das machen die sich ein bisschen einfach. Die älteren Kunden, die ehemals in der DDR gelebt haben und auch die Produkte kennen, sagen, ja, ist doch schön, dann kriegen wir mal wieder das, was wir früher gerne gegessen haben. Die Jüngeren stehen dem ein wenig fassungslos gegenüber und sagen, sag mal, ist das wirklich eine zeitgemäße Aufarbeitung dieser Zeit und dieser DDR-Zeiten und teilweise auch Unterdrückung von Menschen. Also ich bin gespannt, was schneller geht, der Shitstorm-Zuwachs oder die Reaktion von Rewe, die wieder aus den Regalen rauszunehmen. Aber ja, offensichtlich hat man keine größeren Probleme, als jetzt NVA-Dosensuppen anzubieten.
Wahnsinn, oder? Sollten sich ihre Ressourcen lieber an die frische Theke packen, ne?
Das wollte ich gerade sagen, ja. Genau das, ja.
Ja, na gut. Immer lustig, unseren Retail-Gossip da auch zuzuhören, was sich die Marken oder Supermärkte da alle einfallen lassen. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingehorcht habt. Wir veröffentlichen die Shownotes wieder auf Englisch. Und genau, wir freuen uns immer auf Feedback, auf Likes auf unserer LinkedIn-Seite. Und freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, und rutscht nicht zu sehr auf Bier aus.
Gute Zeit und schönen Sommer.